Werbung. Als Unternehmer kann man noch so gute Ideen und Produkte haben, aber am Ende ist alles nichts wert, wenn man nicht verkauft. Wünschst du dir auch manchmal jemanden an deiner Seite, der dir den Rücken frei hält und dich auf deinem Weg zum Erfolg unterstützt? Wenn wir über Online-Business reden und nein, keine Angst, nicht über Online-Dating, dann habe ich die perfekte Lösung für euch und zwar Shopify. Wusstest du, dass bereits zehntausende deutsche Unternehmen auf Shopify vertrauen, darunter innovative Startups sowie Familienbetriebe mit langjähriger Tradition? Und ich war echt erstaunt, wer generell auf der Kundenliste von Shopify steht. Wir Aktionäre kennen ja Carrier Global, die verkaufen Klimatechnik und das dank Shopify 90% schneller und zu einem Zehntel der Kosten. Aber auch Remy Contreau, Samsonite, Sennheiser, Tommy Hilfiger und sogar der Fußballclub Brügge nutzen Shopify. Shopify ist die Commerce-Plattform, die Millionen von Unternehmen weltweit revolutioniert. Mit Shopify kannst du deine Produkte auf beliebigen Vertriebskanälen verkaufen, von einem persönlichen POS-System bis zu einer umfassenden E-Commerce-Plattform und sogar auf Social Media und Marktplätzen wie Facebook, Instagram und eBay. Mit Shopify kannst du dein Business verwalten und ausbauen, unkompliziert und rechtskonform zugleich, inklusive Zugang zu einer stetig wachsenden Auswahl der innovativsten Funktionen und zuverlässigen Kundenservice rund um die Uhr. Egal ob Produkte präsentieren, Inventar verwalten, Bestellungen und Zahlungen reibungslos abwickeln, Shopify bietet dir alle Tools, die du brauchst, um dein Business zu managen. Und das an einem einzigen vertrauten Ort. So kannst du dich auf das Wichtigste fokussieren, nämlich dein Business. Teste Shopify jetzt kostenlos und bring dein Geschäft auf das nächste Level auf shopify.de/Mario. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify.
Du kassierst viele Dividenden. Wie viel waren es denn so ungefähr im letzten Jahr?
Also gut 100.000. Wirklich von Aktien leben, das ist jetzt so seit 10, 15 Jahren, sodass ich sonst eigentlich nichts mehr mache. So reine Wachstumsunternehmen, in die würde ich nie investieren. Das werden dann mit hoher Wahrscheinlichkeit die Poolleichen. Unternehmen sind für mich das Sicherste, was es gibt.
Würdest du sagen, dass es eigentlich jeder schaffen kann?
Natürlich.
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem spannenden Gast. Es ist seine Premiere auf meinem Kanal und ich bin wirklich sehr gespannt. Ich habe mich sehr auf ihn gefreut. Ich bezeichne ihn jetzt einfach mal, obwohl ihm das vielleicht gar nicht so gefällt, als Dividendenkönig, denn er kann tatsächlich von seinen Dividenden leben, ist seit 40 Jahren an der Börse und hat sich da richtig viel aufgebaut. Herzlich willkommen, Thomas Anton Schuster.
Hallo Mario, danke für die Einladung. Und wie du schon sagst, Dividendenkönig, genau das bin ich eigentlich nicht.
Da werden wir drüber sprechen, das ist schon mal ein spannender kleiner Widerspruch, denn ich habe mir überlegt, ein paar schnelle Fragen zum Einstieg, damit die Leute vielleicht so ein bisschen dich gut einordnen können. Thomas,
freut mich.
Zum Thema Dividenden, weil auch wenn du es vielleicht gar nicht so drauf abgesehen hast, trotzdem, du kassierst viele Dividenden. Wie viel waren es denn so ungefähr im letzten Jahr?
Also gut 100.000. Das wächst ja langfristig. Natürlich gibt es Schwankungen, konjunkturelle Schwankungen. Ich habe auch immer gemischtes Depot. Meine Unternehmen habe ich ja schon lange aufgebaut. Da sind Konjunkturzykliker dabei, Nichtzykliker. Also Dividenden schwanken, aber langfristig steigt's.
Also Bruttodividende dann.
Genau.
Ja, sehr, sehr stark. Glückwunsch dazu schon mal. Wie viele Aktien hast du denn im Depot?
15.
15. Mhm. Da bin ich gespannt drauf heute. Da könnt ihr, glaube ich, auch drauf gespannt sein. Was ist deine größte Position?
Ich rede ungern über meine Aktien aus einem Grund, weil es das Gegenteil von dem ist, was ich empfehle. Mhm. Ich empfehle, lass dich nie von irgendwelchen Experten beeinflussen, in welche Unternehmen du investierst. Das ist brandgefährlich. Du musst von deinen Unternehmen selbst überzeugt sein, das müssen deine Unternehmen sein. Und ich finde es sehr, sehr gefährlich, wenn Leute von einem Interview zum nächsten, von einem Tipp zum anderen laufen, dann ständig Aktien kaufen und verkaufen und selber diese Unternehmen oft kaum kennen und auch nicht wirklich überzeugt sind. Aber eine meiner größten Positionen ist Siemens. Die hatte ich schon ewig. Mit allen Hochs und Tiefs und im Moment läuft Siemens sehr, sehr gut.
Die ist in den letzten Jahren sehr gut gelaufen, ja. Sicherlich von einigen auch unterschätzt. Ich hoffe, du verrätst uns heute noch ein paar Positionen, aber ich kann da nur zustimmen, das ist ganz wichtig. Auch erstens gefällt es mir schon mal sehr gut, dass du nur 15 Aktien hast. Jetzt könnte man sagen, um Gottes Willen. Aber wenn man in Einzelaktien investiert, ich glaube, auch eins deiner Learnings oder was man von dir lernen kann, man muss ja den Überblick haben. Also viele haben dann irgendwann 60, 70, 80, 90 Aktien im Depot. Da ist natürlich die Frage, ob man da noch über jedes Unternehmen wirklich gut Bescheid weiß.
Genau so ist es, Mario. Und ich hatte immer diese unternehmerische Sicht, also nie diese Börsensicht oder diese Aktiensicht, die viele haben. Ich komme ja aus dem Unternehmertum. Und das war auch der Grund, warum ich öffentlich über meine Erfahrungen redete, weil ich nicht aus der Finanzbranche komme, weil ich keine Finanzprodukte vertreibe und weil meine Sicht, das habe ich im Laufe der Zeit gemerkt, wirklich sehr, sehr anders zu der herkömmlichen Börsen- und Aktiensicht ist.
Noch zwei ganz kurze Fragen. Wie würdest du deine Strategie in einem Satz beschreiben oder in zwei?
Langfristig in solide Unternehmen investieren und günstig kaufen.
Hast oder hattest du ein Vorbild beim Investieren?
Natürlich, Warren Buffett, das ist das Vorbild von sehr, sehr vielen. Aber in Wirklichkeit habe ich meine eigene Strategie entwickelt. Ich habe mich auch nie leiten lassen, was andere machen. Ich habe auch nie Aktien gekauft, die andere empfohlen haben, sondern einfach im Lauf der Zeit durch meine unternehmerische Erfahrung, durch meine Denkweise, durch BWL-Studium, durch Bücher, alles, was eben mich so ausmachte, meine eigene Strategie entwickelt und konsequent meinen eigenen Weg gegangen.
Sehr toll. Und über diesen Weg wollen wir heute sprechen. Und Leute, wenn ihr solche Interviews mögt, wenn euch das gefällt, könnt ihr mir einen ganz großen Gefallen tun und meinen Kanal abonnieren und lasst auch gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt, das Gespräch mit Thomas. Thomas, kannst du dich noch an den Moment erinnern, als du gemerkt hast, ich muss eigentlich gar nicht mehr arbeiten, ich kann jetzt eigentlich gut von meinen Aktien oder besser gesagt von meinen Dividenden leben?
Das war ein schleichender Prozess. Ich habe mit 15 Jahren angefangen, in Aktien zu investieren und war immer unternehmerisch tätig und hatte eine Spedition. Und Spedition bedeutet sehr, sehr viel Arbeit. Also wirklich von 6 Uhr morgens bis...
Knochenjob, oder?
Ja. Richtiger Knochenjob und wenig Verdienst. Und dann habe ich immer schon, seitdem ich eben 15 bin, nebenbei in Aktien investiert. Das war mein Hobby, das war meine Leidenschaft. Und das Depot wurde natürlich immer mehr. Ich war selbst überrascht davon, denn ich hatte nie vor, von Dividenden mal zu leben. Das war nie mein Plan. Das hat sich wirklich so als Nebenprodukt ergeben. Und es ist dann im Laufe der Zeit mehr geworden. Und ich habe gemerkt, eigentlich könnte ich von Aktien leben. Das ist jetzt vielleicht so 20 Jahre her.
Ach, so lang schon.
Und dann, ja. Und dann war es aber tatsächlich so, wenn man Ich bin in einer Familie aufgewachsen, die immer schon viel gearbeitet hat. Ich habe immer sehr viel gearbeitet. Und wenn man sich dann vorstellt, plötzlich nichts mehr tun zu müssen, das ist eine ganz andere Welt. Und das hat bei mir wirklich Jahre gedauert. Und dann irgendwann habe ich halt dieses Unternehmen zurückgefahren. Das war auch ein schleichender Prozess. Und wirklich von Aktien leben, das ist jetzt so seit 10, 15 Jahren, sodass ich sonst eigentlich nichts mehr mache.
Jetzt stellt man sich das ja toll vor. Die Frage ist, bist du dann erstmal in ein Loch gefallen oder war es der Traum deines Lebens und du hast ja gedacht, jeden Tag aufgewacht und hast gedacht, das ist ja super, das ist ja so schön, wie ich es mir vorgestellt habe. Weil viele stellen sich das ja immer einfach vor, aber den einen oder anderen erwischt es ja dann vielleicht doch auf den falschen Fuß. Wie war dieser Prozess? War das einfach, schwierig?
Heute sehe ich das und schon seit Jahren sehe ich das als unglaubliche Freiheit. Ich bin sehr, sehr freiheitsliebend schon immer gewesen und das ist ein unglaubliches Leben, täglich entscheiden zu können, was ich heute mache und nichts machen zu müssen. Aber du hast vollkommen recht, dieser Übergang, da bin ich in ein Loch gefallen und ich habe mir zunächst mal überlegt, was mache ich jetzt mit dieser Freiheit? Was soll ich machen? Ich bin nur noch zu jung und ich bin auch kein Typ, der sich nur ins Wohnzimmer setzt oder nur an den Strand liegt und nichts mehr macht. Ganz im Gegenteil, ich war immer aktiv, bin ich nach wie vor. Und da musste ich mir überlegen, was ich jetzt mit meinem Leben so anfange. Und dann hat sich halt durch Zufall ergeben, dass ich, weil ich schon immer gerne auf Hauptversammlungen war und da immer Fragen gestellt habe. Und wenn man auf großen Hauptversammlungen vor Corona noch Fragen gestellt hat, bei Siemens beispielsweise, da waren dann auch mal 5.000 bis 8.000 Leute in der Olympiahalle, dann kommen immer auch Leute auf einen zu. Und ich habe dann schon gesagt, ich lebe von Dividenden und da habe ich mehr Leute kennengelernt. Ich bin dabei weitem nicht der Einzige. der von Dividenden lebt. Und da haben wir dann immer auch gesprochen, weil das Aktienimage ja in Deutschland schlecht ist.
Leider. Aktien, es ist, glaube ich, ein bisschen besser geworden.
Ja, aber so meine Generation hat sich die Finger durch den neuen Markt verbrannt.
Leider, ja.
Genau. Und es ist sehr, sehr schwach ausgeprägt. Und da haben wir immer so überlegt, eigentlich sollte mal jemand von uns, der nicht aus der Finanzbranche kommt, der keine Finanzprodukte verkauft, über seine eigenen Erfahrungen reden. Einfach nur reden. Niemand überreden oder überzeugen, sondern einfach nur das eigene, die eigenen Erfahrungen darstellen. Und ich habe mir das lange überlegt, habe mit meiner Frau gesprochen, ich lebe auf dem Land. Meine engsten Freunde wussten, dass ich von Aktien lebe, von Dividenden, aber sonst niemand. Das hat auch wieder einige Jahre gedauert, bis ich mich dann dazu entschlossen habe, darüber öffentlich zu reden, weil viele andere halt gesagt haben, ich mach's nicht. Neiddebatte und ich will das auch gar nicht, man muss das auch mögen. Und irgendwann habe ich es dann einfach angefangen, so kurz vor 50, als meine Frau sagte, also Thomas, entweder du machst es jetzt oder du lässt es. Und ich wollte eben nicht, dass, ich habe auch Kinder, dass die Kinder drunter leiden, das weiß man nicht, Neiddebatte und so und auf dem Dorf. Ja. Aber meine
oder
Erfahrung.
Dann kommt der ein oder andere und sagt, da komm, leih mir doch mal was, oder ich mache jetzt hier die Idee und die Idee.
Oder dass Kinder halt blöd angeredet werden.
Ja, klar.
Meine Erfahrung war, man macht sich viel zu große Sorgen, was alles passieren könnte. Also aus heutiger Sicht die klare Empfehlung, leb dein Leben, leb's offen, versteck dich nicht. Und du wirst merken, am Anfang werden manche seltsam reagieren, aber das ist nach kurzer Zeit wieder vorbei. Und dann ist es einfach so.
Da würde ich dir jetzt, ich will dir nicht widersprechen, da würde ich das Ganze nur noch viel positiver darstellen. Ich glaube, du bist eine große Inspiration, weil du bist ja das beste Beispiel, dass man es schaffen kann, dass man nicht Millionen erben muss. Es gibt ja diese vielen schönen Klischees, ja, das ist ja hier, das geht nur, wenn man reich geboren wird oder wenn man sehr, sehr viel Glück hat. Jetzt hattest du vielleicht kein Pech im Leben, aber würdest du sagen, dass es eigentlich jeder schaffen kann?
Natürlich. Also wie gesagt, ich habe mit 15 angefangen. Damals hatte ich Taschengeld. Mein Vater, Spedition, hat gesagt, Thomas, arbeite, hilf mir. Und wenn ich ihm geholfen habe, LKW waschen, LKW Reifen wechseln, solche Dinge, dann hat er mir immer Geld gegeben. Mhm. Und ich habe immer das Geld in Aktien investiert. Er hat zwar gesagt, Thomas, du kannst mit deinem Geld machen, was du willst, aber verzock's doch nicht. Ich habe es ganz anders gesehen und heute bin ich sehr froh drüber. Also ich will damit sagen, ich habe sehr, sehr klein angefangen, war selber überrascht, wie stark das wächst, wenn man dabei bleibt. Das ist das große Problem, man muss dabei bleiben. Ja, und heute bin ich froh drüber.
Gleich geht's weiter, Leute, aber vorher ein toller Service für alle, die sich für das Thema Dividenden interessieren. Denn heute geht's um Dividenden. Thomas kassiert verdammt viel davon, obwohl er es gar nicht so darauf abgesehen hatte. Aber jetzt kommt das Highlight, und zwar unser Dividenden-Guide. Dividende ohne Ende. Da erfahrt ihr alles, was ihr als Dividendenjäger, Dividendenfans wissen müsst, was wirklich zählt und wie man strategisch eine Dividendenstrategie aufbaut. Link dazu, gratis, der Download unten in der Beschreibung. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit dem Gespräch. Vielleicht nimmst du uns mal ein bisschen mit auf die Reise. Du hast früh angefangen, aber wie kann man sich das vorstellen? Jetzt war es ja früher auch viel schwieriger. Vielleicht war es auch einfacher, weil man heute so eine Informationsflut hat, weil man heute ständig auf dem Handy rumdaddeln kann, und dann ist es vielleicht auch sogar schwieriger für den einen oder anderen, wirklich langfristig zu investieren. Wie hast du das früher gemacht? Hast du dann wirklich monatlich investiert und geschaut, was habe ich übrig? Hast du einfach nach Gefühl gekauft, wenn was da war? Hast du deine Dividenden dann, wenn du welche bekommen hast, hast du die dann immer reinvestiert? Also wie kann man sich so diesen Prozess vorstellen? Hattest du ein großes System oder ist das eher so zufällig gewachsen?
Zu Beginn hatte ich überhaupt kein System, sondern mich haben einfach damals Bücher von André Costolani irgendwie getriggert, und André Costolani, das war damals der Börsenguru. Der konnte so wunderbar schreiben über wirtschaftliche Entwicklungen, Zusammenhänge, die Entwicklungen mit der Weltwirtschaftskrise damals. Und das hat mich angezogen, und da war für mich klar, ich will Aktien. Das war einfach die Vorstellung, du kannst dich an den weltgrößten Unternehmen beteiligen, an den Weltmarktführern, die gehören zum Teil dir. Das war natürlich ein bisschen naiv auch gedacht, aber es war wirklich
aber so. Aber genau die richtige Motivation, nicht über Nacht reich werden oder
nicht,
genau.
Überhaupt nicht. Und so habe ich dann die ersten Aktien gekauft, war komplett andere Zeit, Handy oder so gab's nicht. Ich habe die Zeitung genommen, Hey, und als 15-Jähriger interessiert man sich halt für Autos, für Motorräder und solche Dinge. Also ich habe damals so BMW gekauft, als Beispiel, ohne groß drüber nachzudenken.
War das deine erste?
Es war eine meiner ersten Aktien, genau.
Hast du heute aber nicht mehr?
Und dann, oder habe ich heute nicht mehr, nein. Und dann habe ich das so weitergemacht und natürlich später mit System gemacht. Aber das Hauptanliegen, an Unternehmen beteiligt zu sein und nicht diese Zockerei, nicht diese ständige Kaufen und Verkaufen, ist bei mir geblieben und das zeichnet mich auch aus, meine Denkweise. Also damals Zeitung, ich habe dann angerufen bei der Bank, habe gesagt, ich möchte gerne Aktien kaufen. Vater musste unterschreiben, ich war keine 18. Und dann wurden die gekauft. Ich wusste den Kurs überhaupt nicht. Das ist ja dann, ich habe den Auftrag erteilt. Am nächsten Tag wurde an der Börse dann dieser Auftrag umgesetzt zu irgendeinem Kurs. Und 2-3 Tage drauf habe ich die Abrechnung bekommen. Also kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen.
Ich musste damals auch mit dem Papa zur Bank. Ich war 16. Müsste ich gewesen sein und wollte damals die Allianz, weil habe ich mir gedacht, ja, die kennt man halt und das ist ja ein gutes Unternehmen. Habe ich auch schon lange nicht mehr leider, wäre aber auch nicht so schlecht gewesen, wenn ich das heute gehalten hätte. Und ich weiß auch noch, dann saßen wir da in der Sparda-Bank in Rosenheim und dann habe ich gesagt, ja, Allianz, und dann war die Mitarbeiterin schon überfordert, weil dann wusste sie nicht welche. Und dann habe ich mir schon gedacht, mei, das geht ja schon gut los. Aber es hat dann funktioniert. Aber ich habe sie leider auch nicht mehr. Ne?
Aber das sind erste Erfahrungen und es ist wichtig, so früh wie möglich anzufangen. Der beste Zeitpunkt ist immer jetzt. Und auch wenn man schon älter ist, nicht davon abbringen lassen. Kein Mensch weiß, wie alt man wird. Man kann es vererben. Es hat immer Vorteile, Vermögen aufzubauen, passives Einkommen zu erzielen. Aber die beste Möglichkeit ist natürlich so früh wie möglich und dann Erfahrungen sammeln.
Sprechen wir gleich mal über deine Aktienauswahl. Denn das Spannende ist ja, dass du von Dividenden leben kannst, verdammt viel Dividenden kassierst, aber das
eins
war ja gar nicht dein Fokus eigentlich.
Richtig, eins wollte ich noch sagen zur Klarstellung, weil das immer wieder behauptet wird und einfach falsch ist. Wie du sagtest, geerbt oder so, reich geerbt, das war bei mir überhaupt nicht so. So denken halt manche Leute, weil ich von der Spedition spreche. Tatsächlich, mein Vater, das war LKW-Unternehmer mit 3 LKWs, ist selber gefahren. Also da war überhaupt kein Reichtum da. Und das habe ich mein Vermögen wirklich selber aufgebaut. Das nur, um mal klarzustellen.
Du hast es dann übernommen und größer gemacht.
Ich habe es übernommen und als junger BWL-Student hat man natürlich große Träume und denkt sich, ich baue jetzt da ein Riesenunternehmen auf und war dann am Anfang auch sehr, sehr erfolgreich, habe aber dann immer entschieden, bei Investitionen investiere ich es in mein Unternehmen oder in ein anderes. Also ich habe da nie einen Unterschied gemacht zwischen meinen Unternehmen und anderen Unternehmen. Der einzige Unterschied war, meins hat mir zu 100% gehört, anderes zu 0,0x%. Aber es war immer diese Entscheidung und das war auch der laufende Prozess, dass ich halt dann andere Unternehmen im Laufe der Zeit immer wieder bevorzugt habe, weil ich einfach diese Vorteile gesehen habe.
Ist ja auch wichtig, weil das eigene Unternehmen ist natürlich ein wahnsinniges Klumpenrisiko. Also richtig, wenn man sich nur darauf verlässt, jetzt könnte man sagen, als Unternehmer sollte man überzeugt sein von seinem Unternehmen.
Ja.
Ja, aber das Risiko, egal wie überzeugt man ist und fleißig, das ist halt dann schon enorm.
Ist so. Und deswegen empfehle ich auch jedem Unternehmer, darüber nachzudenken, zumindest einen Teil des Geldes auch in andere Unternehmen zu investieren, auch in andere Branchen. Dann hat man das Risiko deutlich minimiert, die Chancen erhöht, aber eben auch nicht zu breit streuen. Das macht auch keinen Sinn. Das ist aber schon eine große Empfehlung an Unternehmer, die alles Geld nur im eigenen Unternehmen haben. Und die Zukunft kennt keiner.
Nee, auf keinen Fall. Jetzt, bevor wir gleich zu den Aktien kommen, vielleicht noch eine Überlegung, weil der ein oder andere, der jetzt zuschaut, der ist vielleicht an dem Punkt gerade und denkt sich, eigentlich muss ich jetzt gar nicht mehr in die Arbeit gehen oder nächstes Jahr vielleicht nicht mehr oder vielleicht in 5 Jahren nicht mehr. Da ist der Weg schon relativ klar. Ich habe vor kurzem ein Video gemacht, wo man diese Stufen des Vermögens quasi sich mal anschaut und von Stufe 4 auf Stufe 5 ist dann so von Wachstum auf Freiheit, wo man dann eigentlich so diese Stufe erreicht, die du hast, dass man sagt, ich muss eigentlich nicht mehr. Wenn ich noch Lust habe, kann ich, muss aber nicht mehr. Was muss man sich denn dafür Gedanken machen? Muss man sich einfach mal mit die Fixkosten durchrechnen und sagen, naja, so und so sind meine Fixkosten oder das ist mein Budget und es ist gedeckt oder übersehen da viele was?
Bei mir war es nie so, weil ich in Wirklichkeit zu lange gewartet habe. Ich hätte viel früher diese Freiheit genießen können. Also ich hatte schon Einkommen, zu denen ich locker hätte leben können. Aber viele rechnen sich aus und überlegen sich, welche Rendite muss ich erzielen, wie lange wird es dann dauern, bis ich finanziell unabhängig bin und gehe ich dann auf Kapitalverzehr oder eben von Dividenden und so. Ganz ehrlich, Mario, ich finde solche Überlegungen gefährlich. Denn du setzt dich enorm unter Druck. Es wird sowieso anders kommen, denn es gibt immer Börsen auf und ab. Und plötzlich gibt es auch wieder Einbrüche, mit denen du vielleicht gar nicht gerechnet hast. Ich würde solche Spielchen nicht machen. Ich bin der festen Überzeugung, der Hauptgrund, warum ich das erreicht habe, war, weil ich es nicht im Sinn hatte, weil es ein Nebenprodukt war, weil es meine Leidenschaft war. Und deshalb investiere nur in Aktien, wenn du selbst davon überzeugt bist, wenn du weißt, was du tust, wenn du weißt, was dahinter steckt. Und dann mach's. Und wenn ich nie davon leben hätte können, hätte ich es halt mein Leben lang als Hobby gemacht. Und das ist meine Grundüberzeugung. Mach im Leben nur die Dinge, von denen du überzeugt bist. Und wenn es Aktien sind oder Unternehmen sind, wenn das dein Interesse ist, dann mach's, weil du unheimlich viel Geld dabei verdienen kannst. Aber wenn du sagst, ich mach's nur um des Geldes willen, weil manche sagen, da kann man viel, dann würde ich es nicht machen. Du bleibst nicht dabei.
Das ist eine ganz, ganz tolle Sache, die du gerade gesagt hast, weil ich habe das bei mir selber extrem gemerkt, als ich angestellt war, da war Geld irgendwie ständig präsent, ständig ein Thema. Man hat sich gedacht, hat sich ausgerechnet, ja, jetzt muss ich eigentlich nächstes Jahr muss ich ja dann so das Geld steigern und so und so und so in den nächsten Jahren, damit ich dann so und so und so irgendwie weiterkomme, vorwärts komme, sei es jetzt investieren oder andere Sachen. Und seit ich unternehmerisch tätig bin, natürlich spielt Geld eine Rolle, aber man denkt nicht mehr so über Geld konkret nach. Man denkt jetzt nicht mehr da hier 2.000 Euro, hier 5.000 Euro, sondern man denkt halt über das Geschäft nach, über, ja.
Du änderst dich grundsätzlich ja nicht. Ich werde das auch nie vergessen, als ich meiner Frau sagte, wenn wir dann mal so und so viel Geld haben, ich weiß die Summe jetzt heute nicht mehr, dann leben wir ganz anders. Dann chatten wir um die Welt und dann machen wir nur Urlaub und Halligalli.
Das ist mal durch, zwei Monate.
Und meine Frau hat gesagt, Thomas, ich glaube nicht. Und tatsächlich war es so. Ich habe ganz einfach so weitergelebt wie bisher. Das ist mein Leben. Was will ich nur am Strand? Was will ich nur auf Partys? Das ist doch ein künstliches Leben und wir haben Kinder, da geht es sowieso nicht. Und ich will auch nicht, dass die Kinder in so einem Leben aufwachsen. Es wäre nicht mein Leben. Du bleibst höchstwahrscheinlich so, wie du bist. Aber der große Vorteil ist diese Freiheit. Und die genieße ich und die würde ich nie mehr aufgeben wollen.
Sehr schön. Kommen wir mal zu deinen Aktien, auch wenn du nicht so gern drüber sprichst. Ich glaube, das, was du vorher gesagt hast, kann ich zu 150% unterschreiben. Leute, bitte lasst euch, egal, ob es Warren Buffett ist oder Thomas oder sonst wer, lasst euch da nicht beeinflussen. Man kann Inspiration bekommen, aber es ist wichtig, hier sitzt das Vorbild, beschäftigt euch mit den Unternehmen. Wenn ihr in Einzelaktien investiert, das ist ja mittlerweile auch verteufelt. Verteufeln sollte man es, wenn halt Leute einfach irgendwas kaufen. Das ist nicht gut. Aber Einzelaktien sind toll, wenn man sich mit den Unternehmen wirklich beschäftigt und man lernt damit auch sehr, sehr viel, wenn man sich mit Unternehmertum, mit Unternehmen und Aktien beschäftigt. Welche Aktie hast du denn am längsten? Weißt du das? Hast du wirklich eine, die du so seit...
Das weiß ich nicht mehr, aber ich glaube schon, dass Siemens eine meiner längsten Aktien ist und ich glaube, dass beispielsweise Novartis habe ich schon sehr, sehr lange, Schweizer Pharmakonzern. Ich rede gern über Aktien, ich rede gern über Unternehmen. Ich vermeide nur, dass ich anderen irgendwelche Empfehlungen ausspreche, denn die müssen zu dir passen, die müssen auch zu deinem Depot passen. Jedes Unternehmen hat Vor- und Nachteile und jedes Depot ist anders gestrickt. Das ist der Riesenvorteil, den du hast. Du kannst dein Depot genau auf dich, auf Maß zusammenschneidern. Und es wird bei jedem anders sein. Deswegen vermeide ich es eben so, meine Aktien, nicht weil sie besondere Aktien sind, das sind ganz normale Unternehmen mit allen Hoch- und Tiefs. Aber ich rede sehr, sehr gerne über Unternehmen.
Dann lass uns jetzt gerne drüber sprechen. Was sind denn No-Gos bei Unternehmen? Also wenn du dir jetzt ein Unternehmen anschaust, du schaust dir sicherlich auch mal potenzielle Neuzugänge an, kommt ja sicherlich für dich auch in Frage. Worauf schaust du zuerst?
Ich habe nie in Unternehmen investiert, die erst gegründet wurden. Also so reine Wachstumsunternehmen. Unternehmen, die in der Branche sind, die sich gerade entwickelt, in neuen Technologien sind, die viel Geld verbrennen, in die würde ich nie investieren. Bei mir müssen es immer Unternehmen sein, die schon über Jahre am Markt erfolgreich tätig sind, die Krisen überstanden haben, also krisenresistent sind, die sich aber immer wieder ändern und anpassen. Und ich habe da einige andere Punkte natürlich, die ich bei meiner Auswahl mit berücksichtige. Eine der wichtigsten Punkte, Eigenkapitalquote. Bei mir muss die Eigenkapitalquote mindestens 30% sein. Ist auch ein Grund, warum ich früher nie in die Autoindustrie investiert hatte. Und so eine ganze Reihe von Punkten, die habe ich auch mal vor einigen Jahren zusammengeschrieben, habe das Aktienbewertungsblatt genannt, kann jeder von mir kostenlos anfordern, der es will. Mhm. Und da sind wirklich die ganzen Punkte drin, die ich beachtet habe, um in Unternehmen zu investieren. Also keine Newcomer, erfahrene Unternehmen. Die Finanzen müssen stabil sein, keine zu hohe Verschuldung. Die Umsatzrendite ist ein Knackpunkt bei mir. Die Eigenkapitalrendite, das ist ja das, die Rendite, die ich als Aktionär bekomme, aus dem Geld, das nicht ausgeschüttet wird, das im Unternehmen bleibt, thesauriert wird. Mhm. Und so sind es eben eine ganze Reihe von Kriterien, auf die ich achte. Und neben diesen Kriterien, die die Solidität ausmachen, eben auch die Bewertungskriterien. Denn ich bin der festen Überzeugung, und das ist eine meiner großen Erfahrungen auch, du kannst in das tollste Unternehmen der Welt investieren. Wenn du einen zu hohen Preis dafür bezahlst, wirst du nie hohe Renditen damit erwirtschaften.
Also schaust du, ich habe mich ja vorbereitet, ich weiß ja, du schaust auch gerne mal auf verprügelte Unternehmen oder die jetzt nicht so teuer sind, die jetzt nicht in den Medien sind, die nicht gehypt sind.
Genau.
Das ist aber ein schmaler Grat. Also das ist ja immer so ein bisschen zwischen Megachance und vielleicht wird aus dem Unternehmen nichts mehr. Zum Beispiel aktuell, wenn man auf eine Bayer schaut, auf eine VW, mal zwei Beispiele, gibt noch viele andere. Estée Lauder, Novo Nordisk ist vor kurzem noch heiß gelaufen. Jetzt ist sie auch zum Beispiel massiv aufgegangen. Es gibt ja immer wieder Unternehmen, die, glaube ich, schon, können wir uns auf einigen stark sind, die sich schon bewiesen haben, die richtig abstürzen. Juckt sich da in den Fingern gerade und was ist dann das Entscheidende? Also du schaust dann auf die Zahlen.
Genau. Mein System ist seit vielen Jahren immer dasselbe. Ich habe meine 15 Unternehmen und die erleben alle Hochs und Tiefs. Alle. Jedes langfristig erfolgreiche Unternehmen durchlebt auch Tiefen. Und immer wenn ein Unternehmen von mir solche Tiefen erlebt, egal ob es jetzt allgemeine Konjunkturkrise ist oder ob es eine Branchenkrise ist oder aus dem Unternehmen heraus eine Krise, dann kaufe ich nach, wenn meine Kriterien nach wie vor erfüllt sind. Also ich kaufe immer in eine Krise rein, wenn Krise befürchtet wird. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Krise ist doch nicht so schlimm, wie manche gedacht haben. Und das ist oft so. Krisen werden auch von Medien herbeigeredet und da gibt es auch viele Übertreibungen. Da wird auch viel mit Angst und Panik und Gier gearbeitet bei den Schlagzeilen. Oft ist es so, dass die Krise dann doch relativ schnell vorübergeht.
So wie die letzte, die war auch schnell vorbei. Richtig. Mal schauen, was noch kommt, aber genau, schnell.
Genau, dann habe ich von diesem Nachkauf profitiert und es geht schnell wieder aufwärts. Und dann gibt es natürlich auch Krisen, die länger dauern, die echte Krisen werden. Die letzte echte Krise war aus meiner Sicht die Finanzmarktkrise. Da geht's wirklich nach unten und da kann ich dann weiter nachkaufen. Und das mache ich dann, solange ich Geld habe und solange die Kriterien der Unternehmen passen. So, und dann wirkt sich die Krise in den Unternehmen aus. Das heißt, die Zahlen werden schlechter. Meine Kriterien werden nicht mehr erfüllt und dann kaufe ich auch nicht mehr nach.
Ah, okay, verstehe.
Und dann warte ich, bis die Unternehmen wieder aus der Krise raus sind, um dann eben wieder, sobald sie die Kriterien erreichen, kann ich sie meistens nicht mehr nachkaufen, weil die Kurse dann schon wieder deutlich höher sind. Also dann warte ich einfach auf die nächste Krise. Verstehe. Und da gibt es auch noch einen Punkt, dieses Kaufen würde bedeuten, ich würde ein Unternehmen ja unbegrenzt nachkaufen. Und es gibt auch Unternehmen, die in ganz schwere Krisen kommen, aus der Krise nicht mehr rauskommen oder vielleicht sogar pleite gehen. Jedes Unternehmen kann theoretisch pleite gehen.
Was ist ein Unternehmen, was du aussortiert hast in den letzten Jahren zum Beispiel, das du mal hattest und dann diese Kriterien nicht mehr erfüllt hat?
Ich wollte gerade das noch zu Ende führen, damit also ich würde ständig nachkaufen und damit das nicht passiert, deckle ich jede Investition. Ich investiere also nie mehr als 10-15% meines investierten Geldes in ein Unternehmen. Und jetzt zu deiner Frage. Aktiv aussortiert habe ich ganz, ganz selten. Wirklich, ich kaufe selten und verkaufe am liebsten nie. Wenn, dann nur aus besonderen Gründen. Bei mir war es BS Stearns beispielsweise. BS Stearns, da war ich investiert. Amerikanische Investmentbank hat über Jahre solide Gewinne erwirtschaftet. Und dann kam die Finanzmarktkrise. Und dann ging Lehman pleite. und BR Stearns wurde von JP Morgan Chase günstig aufgekauft. Also das war der letzte Fall bei mir, diese Finanzmarktkrise, hat dann aber auch wieder dazu geführt, dass ich daraus gelernt habe. Ich habe gesagt, ein Kriterium, Eigenkapitalquote größer 30%, haben Banken nicht. Und da habe ich bei Banken vorher eine Ausnahme gemacht, weil ich halt sagte, okay, das ist ein anderes Geschäftsmodell, die haben das nicht, können solide sein. Und seitdem, nein, jedes Unternehmen muss 30% Eigenkapital. Also ich habe da aus jeder Krise auch gelernt. Deshalb keine Angst vor Fehlern. Jeder macht Fehler. Ich habe auch genauso Fehler gemacht. Nur wenn man Fehler macht, kann man sich weiterentwickeln und aus Fehlern lernen. Es gibt Leute, die investieren nie in Aktien, weil sie immer Angst haben. Es könnte dies passieren, es könnte jenes passieren. Tja, damit kannst du auch nie profitieren, kannst nie Vermögen aufbauen.
Dadurch limitiert man sich natürlich enorm.
Klar. Genauso, genauso.
Das heißt, du hast zum letzten Mal eine Aktie 2007, 2008 verkauft?
Richtig.
Wow. Ja. Also seit...
Ist länger her. Ja,
nicht ganz 20 Jahre.
Ist länger her. Aber das liegt wirklich daran, weil ich nicht in diese Wachstums-, in diese Trendaktien investiere. Und das ist auch so ein Punkt, ich habe natürlich bei Freunden oder so, die zeigen mir ab und zu ihr Depot. Und ich stelle immer wieder fest, du kannst in Wirklichkeit nachvollziehen, wann die angefangen haben. Das waren nämlich immer Trendaktien. Das waren die erneuerbaren Energien, da sind halt dann Q-Sales und wie sie alle drin heißen, als Depotleichen drin. Vorher waren es mal Internetaktien, Biotech-Aktien. Es gibt ja immer Trends und neue Technologien. Und gerade Leute, die neu investieren, investieren genau in diese Aktien. Und das werden dann mit hoher Wahrscheinlichkeit Depotleichen. Und die hatte ich nie, weil ich diese Strategie nie verfolgte.
15 Aktien, ist das jetzt für dich eine Zahl, wo du sagst, da will ich eigentlich gar nicht drüber. Was wäre so ein Maximum? 20 oder?
Das hat sich bei mir zufällig ergeben. Das war auch nie geplant. Das war einfach so ein Prozess. Und mit diesen Unternehmen lebe ich schon seit langem, bin damit sehr zufrieden. Mein Tipp, man kann auch gern 20 oder 30 haben. Wenn es zu viele wird, macht es keinen Sinn. Es gibt den S&P 500. Einer der größten amerikanischen Aktienindizes, da sind 500 Unternehmen drin. In Wirklichkeit wird dieser Index bestimmt von 10, 20 Unternehmen. Und die anderen laufen hinterher, haben praktisch keine Auswirkungen. Also meine Empfehlung, jeder sollte selber machen, was er will natürlich, aber es bringt keinen Zusatznutzen. Du kannst dich mit den Unternehmen nicht mehr beschäftigen. Und es gibt einen Zusammenhang zwischen Rendite und Streuung. Also du solltest dir auch mal überlegen, welche Renditeziele du hast und du wirst feststellen, je höher die Renditeziele, umso weniger Unternehmen findest du. Von daher gibt es eine natürliche Grenze. Und von daher ist ein Ausbau auf so viele Unternehmen eh widersprüchlich. Und die Leute, die wirklich reich sind, also reich jetzt Milliardäre, die haben es meistens mit einem Unternehmen geschafft oder mit sehr wenigen. Und auch Warren Buffett hat sehr, sehr stark konzentriert und fokussiert. Ich bin da sicherheitsorientierter. Ich habe gesagt, deckeln, habe immer gemacht, deckeln 10-15%, nicht mehr. Dadurch eben diese 15 Unternehmen. Warren Buffett hat mal gesagt, entweder ich bin überzeugt oder nicht. Und der hat auch Apple in seinem Depot mal bis auf 50%, glaube ich, umgefahren.
Nee, 15 Aktien, du hast jetzt auch keine Verrückten. Wenn man jetzt natürlich 15 High-Risk-Aktien hat, ist was anderes. Aber wenn es solide ist und eine Streuung ist über Branchen, dann reicht das, klar.
Ich hatte als Unternehmer ein Unternehmen und alle Unternehmer haben, oder die meisten haben ein Unternehmen und sind einmal glücklich. Und die Öffentlichkeit sagt, super. Und bei Aktien, wenn du zwei hast, hast du schon eine Risikominimierung um 50%. Und viele Aktionäre sagen, 15 sind viel zu wenig. Also das ist der Unterschied zwischen Investorendenken und Anlegerdenken. Das ist ein gravierender Unterschied und da sollte sich jeder überlegen, in welche Richtung er gehen will.
Ja, 15 finde ich eine gute Zahl. Also ich habe ein bisschen mehr, aber mein Ziel ist auch runterzukommen. Also ich will weniger. Also 15 finde ich auch tatsächlich um die 15, sagen wir zwischen 10 und 20, finde ich eigentlich wirklich eine sehr gute.
Weil du fragtest, was würde ich heute anders machen? Ich würde wirklich die Zahl eher reduzieren als ausbauen. Und natürlich würde ich heute meine Strategie schon viel früher beginnen und nicht wie die ersten Jahre einfach mal kaufen, wozu ich halt Lust hatte. Aber das ist ein Lernprozess, den macht jeder mit.
Was sind denn so typische Fehler? Du hast ja jetzt auch mit vielen Leuten gesprochen, viele kennengelernt oder vielleicht auch den Nachbarn oder in der Familie jemanden beobachtet, der es dann vielleicht nicht geschafft hat. Was sind so typische Fehler, die du immer wieder beobachtet hast und vor allem vielleicht auch mit dem Dividendenfokus? Der Klassiker ist ja,
8%, 10% Dividendenrendite. Mhm. Was sind so Fehler, wo du die Zuschauer gerne davor warnen würdest?
Der größte Fehler, und er war mir selber nie bewusst, weil ich nie so vorgegangen ist, dass Anleger, dass Aktionäre nur noch Kurse sehen. Nur noch Kurse. Also ich habe halt dann auch, das wollte ich auch nicht, aber hat sich dann so ergeben, Seminare angeboten, weil es eben das Grundlagenwissen ist. Und da habe ich immer festgestellt, die Leute sind reingekommen und haben über Aktienkurse gesprochen. Und haben gesprochen, oh, meine Aktie ist jetzt um 3% gefallen, gestiegen oder so, was soll ich jetzt machen? Und das ist eine komplett andere Denkweise als die meine. Mein Tipp ist, geh so weit weg wie möglich von der Börse. So weit weg wie möglich. Lass dich nur nicht verrückt machen von diesen ständigen Schlagzeilen, von diesem ständigen Spielen mit Angst, mit Panik und auf der anderen Seite mit Gier. Angst und Gier sind die größten Feinde erfolgreicher Investoren. Geh davon weg. Ich habe mal den Tipp gegeben, stell dir vor, du würdest in eine GmbH investieren. Also mir ist es völlig wurscht, ich investiere genauso gerne in GmbHs, das ist nur eine Rechtsform.
Du meinst, man sieht nicht jeden Tag die richtige Kursentwicklung.
Das Unternehmen ist entscheidend. Stell dir mal vor, du würdest in eine GmbH investieren und es gäbe keine Kurse. Und schau deine Kurse nicht an. Mhm. Ich habe, bevor ich Vorträge gehalten habe, und das mache ich erst seit 2016, 17 sowas, vorher habe ich meine Aktienkurse vielleicht ein- oder zweimal im Jahr angeschaut und sonst nicht. Und ich hatte null Interesse. Wieso denn? Aktienkurse sind die Preise anderer. Die haben mit mir nichts zu tun. Und dann habe ich den ersten Vortrag gehalten und das werde ich nie vergessen. Es war so ein bunter Abend. Da hat einer über Verkauf gesprochen, der andere über Rhetorik und ich eben über Aktien. Und kam vor dem Vortrag einer auf mich zu und hat gesagt, Herr Schuster, ich bin jetzt extra wegen Ihnen gekommen, weil mich das interessiert. Und aktuell ist der DAX ja zurückgegangen. Was halten Sie davon? Und ich habe dem Blauäugig gesagt, also ganz ehrlich, ich weiß jetzt gar nicht, wo der DAX steht oder wo die Aktienmärkte so stehen. Der hat mich mit großen Augen angeschaut, hat sich umgedreht und ist gegangen. Seitdem schaue ich es halt immer wieder an vor solchen Veranstaltungen, weil die Leute einfach damit verbinden, wenn man von Dividenden und von Aktien lebt, dass du ständig Aktienkurse verfolgst. Ich mache genau das Gegenteil. Ich muss es jetzt zum Teil machen, aber immer mit Widerwillen. Es hat keinen positiven Sinn. Das ist einer der größten Fehler.
Ich kriege ja auch ständig hier böse Kommentare, weil ich ja der naive Dauerbulle bin. Wir beschäftigen uns natürlich hier auf dem Kanal viel mit aktuellen Sachen, aber ich bin ja trotzdem eigentlich immer bullisch. Man ist natürlich vielleicht mal ein bisschen vorsichtiger und sagt, ja, vielleicht läuft es gerade nicht so rund oder vielleicht kann es mal ein bisschen holpriger werden. Aber dann wird ja oft die Frage gestellt, wann wirst du denn mal bearish? Oder das ist ja langweilig. Aber da merkt man ja schon, was da für eine Motivation dahinter ist. Natürlich gäbe es Situationen, wo man dann mal sagt, ja, okay, jetzt vielleicht nehme ich mal Gewinne mit oder vielleicht sichere ich mir mein Depot ab in wirklich Ausnahmesituationen wie Corona oder ähnliches. Aber grundsätzlich gibt's ja meistens keinen Grund, sich verrückt zu machen. Und wenn, ich habe ja auch Cash zum Nachkaufen, dann kauft man halt nach, wie vor kurzem nach dem Liberation Day. Was macht das denn mit dir? Jetzt, glaube ich, müssen wir nicht gut rechnen können, dass du wahrscheinlich ordentliches Vermögen hast, siebenstellig wahrscheinlich. Wenn dann mal 20% schnell weg sind, wie zuletzt, weil das kriegst du ja auch mit. Und auch wenn du nicht auf die Kurse schaust, du weißt ja, was da im Depot los ist. Das macht doch auch was mit dir, oder? Wenn
natürlich
so viel
natürlich
Geld weg ist.
Ich bin halt mittlerweile abgebrühter und lass mich von Aktienkursen nicht beeinflussen. Aber wenn es deutlich nach unten geht, dann macht es mit mir natürlich auch was. Und da werde ich nie vergessen, ich habe relativ spät geheiratet. 2008. Weil wir das erste Kind bekommen haben und meine Frau...
In der Finanzkrise.
Genau, in der Finanzkrise. Das wird mir immer in Erinnerung bleiben. Mein ältester Sohn ist am 9. März 2009 geboren und das war der Tiefpunkt in der Finanzkrise, wirklich war.
Gutes Timing.
Und, richtig, und von da ab, sage ich immer, ging es aufwärts. Meine Frau hatte mit Aktien nichts zu tun, ihre Familie auch nicht. Sie wusste, dass ich in Aktien engagiert bin, aber sonst nichts. So, und dann sind wir zusammengezogen und diese Finanzmarktkrise war ja wirklich so, da ging es Schlag auf Schlag. Tausender Punkte wurden durchbrochen wie nichts. Und wenn das Vermögen halt ein bisschen größer ist, dann ist es schnell, dass da am Tag mal eine halbe Million Buchwert weg ist nach Aktienkursen. Mhm. Und ich dachte auch, das gibt's doch nicht. Irgendwann mal muss ich doch wieder aufwärts gehen. Ich bin also dann zum Essen zu meiner Frau gegangen und habe gesagt, Brigitte, jetzt haben wir schon wieder 500.000 im Depot verloren. Das muss doch endlich mal aufhören. Und Brigitte hat mich angeschaut, ist blass geworden und hat gesagt, du Thomas, jetzt. Genau, Thomas, du bist jetzt nicht mehr alleine. Wir bekommen jetzt ein Kind. Du musst jetzt für die Zukunft denken, für die Familie denken. Du kannst doch nicht alles verzocken. Und da wurde mir klar, rede nie mit Menschen, die davon keine Ahnung haben, mit investieren in Aktien, langfristiges Investieren oder gar antizyklische Strategie. Das ist ja noch ein Punkt höher. Mittlerweile weiß es meine Frau natürlich, was dahinter steckt.
Wer damals, also das redet sich jetzt so leicht, aber man ist dann ja unter Druck, man ist eh schon unter Druck, dann hast du noch jemanden, der auf dich einwirkt, du hast eine Verantwortung. Das wäre im Nachhinein ein unreparabler Fehler gewesen.
Natürlich. Bei mir war die Gefahr nicht mehr. Bei mir wäre es zu Anfang gewesen, weil ich ja viele Krisen miterlebt habe seit den letzten 40 Jahren. Aber das ist natürlich für viele Belastetes enorm. Und damals waren die Schlagzeilen, das gesamte Finanzsystem ist am Ende. Das ist irreparabel. Die Staatsschulden sind viel zu hoch. Die Banken sind nicht mehr finanzierbar. Und wenn die Banken zusammenbrechen, das war ja damals zum Teil, bricht die gesamte Wirtschaft zusammen. Es muss alles neu aufgebaut werden. Und da kamen Bilder per E-Mail von dubiosen Geschäftemachern in Schwarz-Weiß, wo Leute zu sehen waren vor Suppenküchen eben während des Krieges. Und das sollte suggeriert werden, solche Zeiten kommen wieder. Und damals war ich noch ein bisschen aktiv im Speditionsgeschäft, bin rumgefahren und meine Kunden, aus denen dann später Freunde zum Teil wurden, wussten das auch und ich habe gesagt, ich kaufe jetzt massiv nach. Mhm. Und eben so ein Kunde, später der Freund, hat gesagt, Thomas, du weißt aber schon, du wirst davon nicht mehr profitieren. Das muss alles neu aufgebaut werden. Vielleicht deine Kinder. Mhm. Und ich dachte, ja mein Gott, dann profitieren halt meine Kinder davon. Ist ja auch schön. In Wirklichkeit, Finanzmarktkrise 2008, 2009, 2012 war die Welt eine komplett andere. Die Aktienkurse deutlich höher von Krise. Damals war dann die Griechenlandkrise.
Aber da gab es schon wieder die nächste, die
ist aber
auch schon wieder lang vorbei.
Keine Rede mehr. Lass dich nicht verrückt machen. Solange es Menschen gibt, gibt es Unternehmen. Menschen brauchen Produkte und Dienstleistungen zum Leben. Die können nicht leben ohne Produkte und Dienstleistungen. Solange es Menschen gibt, gibt es Unternehmen. Und das ist die absolute Sicherheit. Und ich dachte mal, ja, aber in Kriegszeiten, da könnte es anders sein. Schauen wir in die Ukraine. Die Ukraine braucht händeringend Lebensmittel, Medizin, Energie. Die braucht händeringend Unternehmen, die sich ansiedeln. Mein Schwager ist tätig in der Biogasbranche. Da wird eine der weltweit größten Biogasanlagen gebaut. Also zu jeder Zeit, solange es Menschen gibt, gibt es Unternehmen. Und das ist einer der Grundsätze, die ich mir zu eigen gemacht habe. Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen herstellen, die Menschen zum Leben brauchen, sind absolut sicher. Und dann noch ein bisschen streuen über Branchen und nicht zu teuer kaufen, den Fehler machen auch viele, dass sie halt den Aktienkursen nachlaufen und dann kaufen, wenn sie deutlich gestiegen sind. Antizyklisch ist besser. Und dann bist du auf der soliden Seite und dann wirst du viel mehr Vermögen aufbauen, als du denkst.
Erinnert mich an Markus Elsässer. Kennst du wahrscheinlich, oder? Toller
wirklich Investor. Nur vom Namen. Ich bin da auf Social Media selber, muss ich gestehen, leider überhaupt nicht.
Der hat eine ähnliche Philosophie, der ist auch da sehr pragmatisch, sagt, es wird jeden Tag so viel konsumiert, ich kann mich da noch dran erinnern und gerade der Wohlstand wächst in den Schwellenländern, da steigt richtig. Die Nachfrage, es gibt tolle Unternehmen und die verdienen jeden Tag Geld und solange das passiert, macht er sich keine Sorgen. Er hat, glaube ich, damals gesagt, wenn, das war ein bisschen überspitzt, der ist ja eher auch humorig, wenn es einen Atomkrieg gibt, dann denkt er vielleicht drüber nach, Short zu gehen, sonst
also beim Atomkrieg
ist er entspannt.
Ist das Geld auch egal. Aber noch eins, weil du sagtest, du bist immer bullisch. Ich bin ja auch so. Ich bin immer optimistisch, immer positiv gestimmt. Jedes Einkommen wird in Unternehmen erwirtschaftet. Kein Einkommen, das nicht in Unternehmen erwirtschaftet wird. Also Schwarzarbeit, das ist illegal, reden wir nicht drüber. Das heißt also, alle anderen Anlageklassen sind davon abhängig, wie viel Einkommen Menschen in Unternehmen verdienen. Und wenn du Eigentümer dieser Königsklasse bist, wo das Einkommen erwirtschaftet wird, dann erwartest du zu Recht die höchsten Renditen. Das Unternehmen gehört ja dir. Jeder Vorstand weiß, den Eigentümer muss sich als erstes zufriedenstellen, sonst wird mein Vorstandsvertrag nicht verlängert. Damit müssen Unternehmen und Aktionäre, also Unternehmenseigentümer, langfristig die höchsten Renditen erzielen, sonst würde die Wirtschaft nicht mehr funktionieren.
Sehr schön. Andere Assetklassen, hast du vielleicht in den letzten Jahren oder jetzt auch an diesem Punkt mal nachgedacht, dein Depot ein bisschen anders aufzustellen? Also vielleicht ein bisschen mehr auf Sicherheit. Jetzt könnte man zum Beispiel über Anleihen nachdenken, über Gold, über Immobilien, was es da alles für Optionen gibt. Ist das für dich eine Option? Hat sich da dein Horizont dann
Unternehmen geändert? Unternehmen sind für mich das Sicherste, was es gibt. Da wird Wertschöpfung erzielt. Da werden Produkte und Dienstleistungen verkauft, die die Menschen zum Leben brauchen. Das ist viel sicherer als andere Anlage. Zinsen schwanken. Und da muss man immer, weißt du, ich habe mir mal Gedanken gemacht, wieso sollte ich einem Unternehmen Geld leihen, einem guten Unternehmen Geld leihen, wenn ich mich auch daran beteiligen kann. Und einem schlechten Unternehmen will ich auch kein Geld leihen. Und durch die Beteiligung erziele ich langfristig viel höhere Renditen, weil ich der Eigentümer bin des Unternehmens, als wenn ich dem Geld für ein paar Prozent, wenn ich dem Unternehmen für ein paar Prozent Zinsen Geld leihe. Das sind so wirtschaftliche Zusammenhänge, die habe ich im Lauf der Zeit entwickelt, hat eben das Unternehmertum und BWL und so weiter alles eine Rolle gespielt. Und die haben sich so manifestiert in mir. Und noch was zum Verkaufen. Welcher Bäcker, jetzt reden wir mal von ganz kleinen Unternehmen, welcher Bäcker verkauft sein Unternehmen, weil in Griechenland gerade Krise ist, wie damals 2012? Kein Bäcker. Irgendwo ist immer Krise. Und auch die Finanzmarktkrise war relativ schnell vorüber. Also wieso sollte ich Unternehmen, von denen ich überzeugt bin, verkaufen?
Ich finde auch folgende, du hast völlig recht, ich finde auch folgende Frage immer wichtig, weil die Leute schreiben dann, na, es läuft doch gerade nicht gut. Also so nach dem Motto, beste aller Welten, ironisch. Man muss sich immer die Frage stellen, wann lief es denn jemals richtig gut? Kannst du dich, also jetzt an dich, du hast ja jetzt deutlich mehr Erfahrung noch in den letzten 40 Jahren. Vielleicht, natürlich gab es bessere und schlechtere Phasen, aber wann kannst du dich daran erinnern, wann lief es mal richtig gut? Wann gab es keine Krisen? Wann gab es keine Risiken? Wann gab es keine negativen Schlagzeilen? Fällt dir da irgendein Zeitraum ein?
Es gab immer Krisen. Und wenn es keine offensichtliche Krise gibt, dann schreiben Medien eben über irgendeine. Es muss ja. Bad News sell good. Die allermeisten Krisen verschwinden so schnell wieder, wie sie gekommen sind und keiner spricht mehr drüber. Ein paar Krisen werden wirklich starke Krisen, so wie die Finanzmarktkrise. Und noch eins, warum sollte ich denn ein solides Unternehmen, von dem ich überzeugt bin, in der Krise verkaufen, wenn es günstig ist? Da bekomme ich doch kaum Geld dafür. Ich mache es genau umgekehrt. Und nutze die günstigen Kurse und kauf nach. Und das ist meine Strategie. Das ist der Rendite-Turbo, der mir letztlich die finanzielle Freiheit gebracht hat. Ich hätte nie, da denken auch viele falsch. Ich glaube, viele denken, wenn Aktienkurse beständig steigen würden, dann würden auch sie investieren. Weil das wäre super. Fühlt sich super an, oder? Ständig steigende Kurse. Die Wahrheit ist aber, ich hätte nie die finanzielle Unabhängigkeit erreicht, wenn es nicht immer wieder Rückschläge gegeben hätte, also gesunkene Kurse, weil ich da viel günstiger nachkaufen konnte. Ich hätte nie das Geld aufgebracht, um davon leben zu können, wenn die Kurse beständig gestiegen werden. Ich habe, das verstehen auch viele nicht, ich habe in Wirklichkeit kein Interesse an steigenden Kursen. Das sind für mich Kaufpreise.
Ja, das ist das der Mindset-Twist sozusagen, der dann die großen Vermögen schafft, dass man, ja, ich freue mich nicht, wenn die Kurse fallen, aber ich bin mittlerweile auch immer so, ich denke mir auch, jetzt steigt schon wieder.
Richtig. Also das ist ja mein Preis, den ich bezahlen muss. Ich baue ja Vermögen auf, mein Leben lang. Und ich habe nie verstanden, dass die meisten Aktionäre diesen steigenden Kursen nachlaufen. Je stärker, je länger Kurse steigen, umso mehr werden darauf aufmerksam und umso mehr kaufen noch. Die freuen sich, dass sie mehr dafür bezahlen dürfen, für dasselbe Unternehmen. Du kannst jedes Unternehmen, jedes langfristig erfolgreiche, teuer oder günstig kaufen. Eins der klassischsten Beispiele, die halt noch bekannt ist, Deutsche Telekom. Du hast die Deutsche Telekom für an die 100 Euro, glaube ich, kaufen können. Damals vor dem Zusammenbruch des neuen Markts. Und du hast es ein paar Jahre später das gleiche Unternehmen für um die 8 Euro kaufen können. Die meisten haben es für an die 100 gekauft, sind enorm enttäuscht worden und eine ganze Generation, die so alt ist wie ich, ebenso, ich bin jetzt 56, hat sich die Finger verbrannt und steht jetzt langsam vor der Rente und stellt fest, ich muss meinen Lebensstandard verringern. Die gesetzliche Rente reicht nicht aus. Was mache ich jetzt? Das war in Wirklichkeit ein Riesenfehler, da nicht trotzdem weiterzumachen und zu verkaufen.
Das waren noch Zeiten damals, als man die Aktienkurse noch im Videotext, ich glaube, da gab es doch sogar die Kurven, oder? Das weiß ich noch. Damals beim Nachbarn, da ist die Telekom immer weiter, das weiß ich noch. Das habe ich damals auch schon mitbekommen. Und Fußballergebnisse früher noch im Videotext. Das waren noch Zeiten, Bundesliga-Konferenz im Radio. So bin ich noch groß geworden. Ich kenne die guten alten Zeiten noch. Und ich muss sagen, es war schön.
Du bist aber jünger als ich, oder?
Ja, ich bin jetzt 38.
Ja, 56, ja. Schau mal.
Ah, ein bisschen was dazwischen, aber... So jung bin ich auch nicht mehr. Ne? Ich habe mich ja vorbereitet natürlich und habe noch ein paar spannende Aktien gefunden, auch wenn du nicht so gern drüber redest, aber du hast noch im Depot K+S, Krones, Shell, Linde, Six, das sind noch so Unternehmen, auf die du setzt.
Wieso weißt du, dass ich die im Depot habe?
Ja, könnte sein, dass er...
Ich stelle jetzt bewusst die Frage.
Weil ich mir natürlich andere Videos angeschaut
habe. Weil du Videos von mir angeschaut hast. Weil ich von Hauptversammlungen berichte und damit gehen die meisten davon aus, dass das meine Aktien sind. Es sind auch zum Großteil meine Aktien. Ich rede aber auch auf Hauptversammlungen für Aktionärschutzvereinigungen. Da bekomme ich kein Geld dafür. Das sind eben so kleine... in Wirklichkeit kleine Organisationen, die sich einsetzen für Kleinaktionäre. Also ich bin da selber nicht dabei, aber ich rede ab und zu für die auf Hauptversammlungen, weil ich das grundsätzlich gut finde, was die machen und weil ich dann auch auf Hauptversammlungen komme, von denen ich selber keine Aktien habe. Das ist der Vorteil. Also nur weil ich über Hauptversammlungen berichte, an der ich teilgenommen habe, ich habe auch schon über BMW berichtet, heißt es nicht, dass ich Aktien habe, aber Du hast schon recht, ich habe solche Aktien auch, genau.
Ich glaube, wichtig ist auch gar nicht, dass man jetzt sagt, die kaufe ich jetzt blind nach, sondern dass man den Leuten auch zeigt, dass es mit, sag ich mal, ganz normalen Aktien geht und dass die Leute dann nicht denken, ah ja, der hat vielleicht dann doch irgendwas.
Ganz normale. Und bei mir passiert...
Heimes gemacht oder was?
Überhaupt nicht.
Oder Glück gehabt.
Und bei mir passiert das Gleiche wie bei allen anderen auch. Ich habe Linde beispielsweise. Unternehmen, das ist mir einfach davongelaufen. Das war Zufall. Da ist dieser Wasserstoff-Hype gekommen.
Da gibt's leider viele, die einem dann mal davonlaufen. Ja,
und ich kann die halt jetzt nicht mehr nachkaufen. Linde habe ich gekauft vor vielen Jahren. Eigentlich wegen Reitzle, wegen Wolfgang Reitzle, weil der bei BMW war, hat mir gefallen. Als Vorstand ist dann zu Linde gegangen, hat das Unternehmen komplett umstrukturiert, einen tollen Gasspezialisten gemacht. Ich habe davon enorm profitiert, hatte aber kein Interesse, dass dann der Wasserstoff-Hype kommt. Aber ist halt so. Und dann habe ich Unternehmen, die zur gleichen Zeit auch immer wieder in der Krise sind. Bayer beispielsweise ist der extremste Fall jetzt im Moment. Und was hast du angesprochen?
K+S,
Krones,
Shell, Sixt.
Shell habe ich jetzt nicht.
Bayer hast du auch.
Aber Bayer habe ich auch, ja, schon immer. Mit Bayer bin ich, da bin ich schon durch viele Höhen und Tiefen gegangen. 2003 beispielsweise. Bayer war am Ende. 2003, vorher der Zusammenbruch des neuen Marktes. Da war jedes Unternehmen angeschlagen. Und dann hat eben 2003 Bayer ein Verhütungsmittel, glaube ich, war es in Amerika auf den Markt gebracht. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Und es ist gefloppt. Und da sind Frauen erkrankt. Und das ist schlimm. Das ist aber bei Pharmaunternehmen passiert das. Also wer das nicht möchte, darf nicht in die Pharmaindustrie investieren. Und da haben viele dann, da gab es damals auch schon natürlich Anwaltskanzleien und haben da enorm hohe Schadenersatzsummen gefordert. Und viele haben gesagt, das wird Bayer nicht überstehen. Und ich habe mir gedacht, ich weiß es auch nicht. Keiner kennt die Zukunft. Ich habe halt das gemacht, was ich damals auch schon über viele Jahre gemacht habe. Nachkaufen, deckeln. Und dann später, einige Jahre später, ist dann Bayer 2016, war Bayer, wenn ich mich recht erinnere, das im DAX am höchsten bewertete Unternehmen. Und dann kam der Monsanto-Kauf und dann ging es wieder deutlich runter. Und jetzt ist halt Bayer durch Glyphosat natürlich in einer enormen Krise. Also ich will damit sagen, ich habe mit solchen Unternehmen schon viel, eigentlich mit allen. Siemens. Siemens hat ja schon Zeiten durchlebt. Ich weiß noch, da gab es...
Krieg überstanden.
Ach, da gab es einen Spruch bei Siemens, der hieß, wenn man ein Produkt kaufen wollte, Soll das Produkt funktionieren oder darf es auch von Siemens sein?
So wie AEG einpacken, auspacken, genau. Gutschrift.
Also ja, genau, genau. Also damals ein total schlechtes Image. Enorme Probleme mit Zugzulassungen. Später mal schwarze Kassen, wo viele sagten, die können keine Züge mehr verkaufen in den arabischen Ländern ohne schwarze Kassen. Also viele Hochs und Tiefs. Und heute steht Siemens wieder mal gut da. Es kann aber durchaus sein, dass es in 20, 30 Jahren wieder mal ganz anders dasteht. Würde mich wundern, wenn es nicht zwischenzeitlich wieder mal so wäre. Jedes Unternehmen. Wichtig bei mir, solide Unternehmen, wirklich die Kennzahlen anschauen. Schau dir genau das Unternehmen an. Überprüf die Kennzahlen.
Sind die bei Bayer jetzt wirklich noch gut?
Nein, ich kaufe jetzt Bayer natürlich nicht mehr nach. Ich habe aber Bayer nachgekauft, als dieser Kursverfall losging und als diese Krise losging. Immer das gleiche Schema bei mir.
Und jetzt wartest du quasi, bis sich das wieder
richtig
erholt.
Ich kaufe in die Krise rein, habe den Bayer-Anteil aufgestockt, günstig. Und jetzt warte ich, bis Bayer wieder aus der Krise rauskommt. Kann auch sein, dass es zerschlagen wird. Kann auch sein, dass eine Kapitalerhöhung kommt, alles Mögliche. Dass Bayer jetzt in nächster Zeit pleite geht, ist eher unwahrscheinlich, weil der Pharma-Bereich ja stark ist und der Zulassungsfrei-Bereich, der Generika-Bereich stark ist und der Agrarbereich natürlich enorm belastet ist aktuell, aber die haben schon auch starke Bereiche.
Kommen wir langsam zum Ende, Thomas. Wirklich sehr, sehr spannend, toller Input. Ich bin mir sehr sicher davon, jetzt habe ich zwei Sachen gemischt. Ich gehe davon aus und bin mir sehr sicher, dass euch das Interview gefällt. Also lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Da ist schon die Stimme weg. Und ich freue mich sehr auf eure Kommentare, auf euren Input. Und wenn ihr solche Gäste nicht mehr verpassen wollt, dann könnt ihr mir einen Riesengefallen tun und den Kanal abonnieren. Krones wollte ich noch ganz kurz ansprechen. Ich finde ja solche Unternehmen so toll, die kennt man aber eigentlich, wenn du jetzt Leute auf der Straße draußen fragst, 10 wahrscheinlich, vielleicht kennt es einer, dann doch unbekannt. Und ich finde, als Investor ist man immer so stolz, wenn man auf der Welt unterwegs ist. Zum Beispiel war ich in St. Louis in der Brauerei, habe die besichtigt, vor 2 Jahren war es, glaube ich. Und dann siehst du, da werden die Flaschen abgefüllt und da steht Krones und man denkt sich, toll. Es ist einfach toll, sich mit Aktien zu beschäftigen und dann ist es auch noch ein deutsches Unternehmen. Und das sind mal so Momente, wo man sich denkt, wow.
Genau so geht's mir. Das sind meine Unternehmen. Und wenn ich
bin
sowas,
jetzt in Krones nicht investiert, aber das ist trotzdem so ein
Unternehmen. Genau so ist es aber. Genau so ist es aber. Und das sind meine Unternehmen. Und wenn ich die irgendwo sehe, dann geht mir das Herz auf.
Ja, das geht mir sogar schon auf, wenn ich nicht investiert bin. Also das ist wirklich toll.
Krone ist Familienkonzern. Weltmarktführer bei Abfüllanlagen, hat sich toll entwickelt, hat aber auch schon schwierige Zeiten durchlebt.
Die Aktie habe ich jetzt nicht so verfolgt, aber ich weiß, dass es da jetzt wieder ganz gut läuft und dass sie auch Moment, noch super. Ganz attraktiv bewertet ist sogar noch.
Ja, mir ist sie jetzt so hoch bewertet, aber leider. Ja, ich habe sie im April übrigens nachgekauft. War mein Trump-Vorteil, wenn man das so sagen kann, als eben diese Zölle rausposaunt wurden. Und dann ging es 1-2 Tage deutlich nach unten. Und da habe ich Krones, werde ich auch länger nicht mehr vergessen, für 103 oder was nachgekauft. Die Kurse interessieren mich jetzt nicht so sehr. Aber das freut mich dann auch wieder.
Abschließendes Fazit. Wirklich nochmal großen Respekt. Ganz toll. Also ja, du bist ein Vorbild, wie wir sie mehr brauchen. Ich hoffe, dass noch mehr Menschen drüber sprechen, die es geschafft haben mit Aktien und die auch zeigen, dass es geht. Da fällt mir auch jemand ein, der bei Roast My Depot mal da war, ich glaube vor einem Jahr, Altenpfleger, und der hat auch wirklich ein tolles Vermögen aufgebaut. Also ich finde das immer wieder so inspirierend und ich glaube, das ist auch für die Leute daheim toll, dass man eben nicht aus einer superreichen Familie kommen muss, sondern man kann wirklich es schaffen.
Ich bin auch immer wieder überrascht. Hier in München, nur ganz kurz, hier in München, Erlebnis, bin ich in ein Parkhaus gefahren, Salvatorplatz, vielleicht hört er jetzt zu, und da ist, aus irgendeinem Grund kann man da nur bar zahlen im Moment, und ich hatte nur 50, einen 50er-Schein dabei, weil ich halt normalerweise mit Karte zahle, stehe am Kassenautomaten, schreit einer raus, 50 Euro gehen nicht, brauchst du kleiner, komm zu mir, ich profitiere von dir und ich helfe dir. Also Angestellter von diesem Parkhaus hat gesagt, du bist doch der Aktien-Anton und schaut die Videos an. Aus allen Bereichen, also ich finde sowas super, dass Menschen, wo man denkt, ich kenne die Lebensgeschichte von dem, ich habe keine Ahnung, wie viel oder wie wenig Geld er hat, aber dass ganz normale Menschen damit anfangen, sich an Unternehmen zu beteiligen und davon langfristig enorm profitieren werden. Und noch ein Kompliment möchte ich jetzt dir zurückgeben, Mario.
Danke.
Ganz ehrlich, du erreichst mit deinem Kanal so viele Menschen und du verbreitest so viel fundiertes Wissen. Ich wünsche dir alles Gute dafür und viel Erfolg in der Zukunft. Mach weiter so. Freut mich riesig.
Danke dir. Das freut mich auch sehr. Und jetzt habe ich noch eine letzte Frage zu den Dividenden. Ich finde das ja so toll, dass du eigentlich Dividendenkönig bist, ohne dass jemals, dass das der Plan war. Was würdest du denn sagen bei den Unternehmen? Was hat diese Dividendenpower gebracht? Sind es dann einfach die steigenden Unternehmensgewinne auf Dauer oder
natürlich
machen da die Leute eine viel zu große Wissenschaft raus?
Also das muss ich jetzt tatsächlich noch ausführen ein bisschen, weil da werden viele Fehler gemacht. Bei mir standen Dividenden, die Dividendenrendite oder so, nie im Mittelpunkt. Das ist ein riesen Fehler, wenn man sich nur auf Dividenden versteift. Mein Mittelpunkt sind immer die Unternehmensgewinne. Und die will ich so günstig wie möglich kaufen. Die Gewinne. Und ich habe auch kein Problem, wenn ein Unternehmen mal keine Dividenden ausschüttet, weil es in der Krise ist. Mir ist enorm wichtig, dass ein Unternehmen langfristig überlebt und nicht kurzfristig ausblutet. Warum ich aber auf Dividenden aus bin oder warum ich fordere, dass Unternehmen, die Gewinne erwirtschaften, Dividenden ausschütten, hat folgenden Grund. Was passiert denn, wenn ein erfolgreiches Unternehmen, das Gewinne erwirtschaftet, über Jahre keine Dividenden ausschüttet? Das Geld wird immer mehr in der Kasse. Und damit bläht sich das Eigenkapital auf. Eigenkapitalquote finde ich gut, aber wenn es mal zu hoch wird, drückt es auf die Eigenkapitalrendite, auf meine Rendite des nicht ausgeschütteten Gewinns. Und bei nicht inhabergeführten Unternehmen kommt irgendwann mal ein Vorstand auf die dumme Idee und sagt, wir haben so viel Geld, jetzt bauen wir mal ein neues Verwaltungsgebäude oder ja, irgendwas, das nicht so rendiert ist.
Oder eine Übernahme.
Genau. Also meine Überzeugung, alles Geld, das nicht hochrentierlich investiert werden kann im Unternehmen, muss ausgeschüttet werden. Es gehört uns Aktionären und wir können dann selber entscheiden, was wir damit tun. Entweder wieder in dieses Unternehmen investieren, in ein anderes oder halt konsumieren. Aber nie nach Dividende entscheiden. Das Entscheidende sind die Gewinne, die Unternehmensgewinne und nichts anderes.
Herzlichen Dank dir, Thomas.
Ebenso. Danke, Mario.
Aktien-Anton, alias Aktien-Anton. Danke dir. Hat wirklich großen Spaß gemacht.
Mir genauso, Mario. Vielen Dank.
Und ich hoffe euch auch. Wir freuen uns über einen Daumen nach oben und natürlich auf euer Feedback. Und wenn ihr Thomas wiedersehen wollt, dann lasst es uns gerne wissen. Danke dir. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.